Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Bonn, Stadtteil Beul, 9. November 2014. Es ist ein sonniger Sonntagmorgen. Hans hat für sich und seine Frau Lisbeth Frühstück zubereitet. Er ist 85 Jahre alt, sie 81. Seit mehr als 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Nachdem sie gemeinsam gefrühstückt haben, lädt Hans Lisbeth ins Auto. Sie ist gehbehindert und zudem dement. Er erzählt seiner Frau, dass sie mit dem Auto einen Ausflug zur Tochter machen würden. Seine Frau ahnt nicht, was ihr Mann wirklich vorhat. Am Abend zuvor hat der 85-Jährige alle wichtigen Dokumente herausgelegt, einen Abschiedsbrief an die beiden Kinder geschrieben und für den Sohn, der mit den beiden im selben Haus lebt, auf den Tisch gelegt. Gegen 11 Uhr fahren die beiden los. Hans sitzt am Steuer. Auf der Bundesstraße 56 fährt er scheinbar ziellos hin und her. Doch Hans hat ein Ziel. Als die Straße so frei ist, dass er niemand anderen gefährden kann, steuert er das Auto mitsamt seiner Frau Lisbeth in hohem Tempo und ungebremst gegen einen Baum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Akte Rheinland. Ich bin Anna-Maria Bekes.
Und ich bin Johanna Lübcke, auch von mir willkommen zurück.
Wir sprechen hier jeden zweiten Donnerstag über wahre Kriminalfälle und Verbrechen aus Bonn und der Region. Und wie sonst auch freuen wir uns immer über euer Feedback und über Ideen für neue Fälle.
Und wir freuen uns, wenn ihr dem Podcast folgt und am besten auch bei Spotify die kleine Glocke aktiviert, um keine neue Folge zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über gute Bewertungen von euch.
Unser heutiger Fall ist etwas anders geartet als die meisten unserer sonstigen Fälle. Wir sprechen heute über etwas, das sich vor knapp 10 Jahren in Bonn-Beul zugetragen hat, also dem rechtsrheinischen Teil von Bonn. Und auch heute nennen wir hier nicht die echten Namen der Beteiligten. Über wen sprechen wir denn hier?
Wir sprechen heute über Hans und Lisbeth G. Die beiden sind im Jahr 2014 seit mehr als 60 Jahren verheiratet, seit dem Jahr 1953. Die beiden wohnen in Beul in einer Wohnung in einem Zweiparteienhaus. Der gemeinsame Sohn wohnt ebenfalls dort. Lisbeth ist sehr krank. Bereits seit den 60er Jahren leidet sie unter Morbus Bechterew, einer chronisch entzündlich-rheumatischen Erkrankung der Wirbelsäule. Seit einigen Jahren kommt dann noch eine Blutarmut hinzu, weshalb sie alle 3 bis 6 Wochen Bluttransfusionen braucht. Eine Schilddrüsen-OP und eine Nierenunterfunktion hat sie auch noch. Sie muss also sehr viele Medikamente nehmen.
Ja, und diese Medikamente, die haben Nebenwirkungen, richtig?
Genau, sie hat unter anderem starke Wassereinlagerungen in den Beinen und kann deshalb seit 2013 kaum noch gehen. Außerhalb der Wohnung ist sie auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen. Nach einer Wirbelsäulenoperation im Juni 2013 ist Lisbeth dann zudem an Demenz des Typs Alzheimer erkrankt, was sich schnell verschlimmert. Sie ist oft desorientiert und teilweise erkennt sie nicht einmal den gemeinsamen Sohn. Vor diesem Hintergrund erhält sie Pflegestufe 2.
Okay, also die Demenz hat natürlich jetzt nicht direkt mit ihrer Wirbelsäulen-OP zu tun, aber das kommt eben alles noch hinzu. Also Lisbeth hat offensichtlich wirklich sehr, sehr viele gesundheitliche Einschränkungen. Das führt mich dann natürlich zu der Frage, wie die zwei, also Lisbeth und Hans, dann ihren Alltag meistern können.
Wegen der Demenz und der Gehbehinderung kann Lisbeth sich nicht mehr selbstständig versorgen und sie kann sich nicht mehr alleine waschen, duschen oder zur Toilette gehen. Ihr Mann versorgt sie sehr aufopferungsvoll, muss man sagen, und er wäscht sie, hält die Wohnung in Schuss, kauft meistens auch alleine ein und kocht für die beiden.
Was wissen wir denn über die Ehe der beiden?
Laut dem Urteil zu dem Fall, das uns vorliegt, war ihre Beziehung, Zitat, sehr innig und bis zuletzt geprägt von liebevoller Zuwendung. Sie sollen bis zuletzt stundenlang händchenhaltend auf dem Sofa in ihrer Wohnung im Haus des Sohnes gesessen haben. Und ihr Sohn sagte aus, dass die beiden wie Kletten aneinander hingen. Das empfand er aber wohl nicht nur wegen der großen Zuneigung so, sondern eben auch wegen der großen Abhängigkeit Lisbeths.
Das ist irgendwie total süß, diese Beschreibung. Man kann sich das auch total gut vorstellen. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie ein bisschen bedrückend, wenn man so abhängig vom anderen ist, dann ist das ja doch mindestens für eine Seite vermutlich echt belastend. Wie wirkt sich denn die Demenz bei Lisbeth aus?
Die Demenz hat zur Folge, dass sie sich zunehmend hilflos fühlt und sie so starke Ängste entwickelt, dass schließlich von einer Angststörung die Rede ist.
Eine Angststörung besteht, wenn Angstreaktionen in eigentlich ungefährlichen Situationen auftreten. Die Angst steht in keinem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung. Betroffene erleben die Angst dennoch psychisch und körperlich sehr intensiv. Sie erkennen unter Umständen zwar, dass ihre Angst unangemessen oder unbegründet ist, sie können sie aber nicht ausschalten oder kontrollieren. Die Angsterlebnisse treten immer wieder auf. Dies kann unabhängig von konkreten Auslösern geschehen oder in bestimmten Situationen oder an bestimmten Orten. Menschen mit Angststörungen versuchen dann zumeist, diese angstauslösenden Situationen oder Orte zu meiden. In extremen Fällen können Angststörungen dazu führen, dass sich Betroffene völlig zurückziehen. Angststörungen können auch Arbeitsunfähigkeit verursachen. Quelle: Stiftung Gesundheitswissen.
Wichtig zu erwähnen ist, dass Lisbeths Ängste nicht etwa aus dem Nichts kommen. Sie hat schon vor vielen Jahrzehnten, im Jahr 1967, erstmals eine Angststörung entwickelt, und zwar nachdem sie überfallen und beinahe vergewaltigt wurde. 1988 war sie dann wegen ihrer Ängste in Behandlung gewesen. Offenbar aber ohne weitreichenden Erfolg, denn in der Zeit, über die wir heute sprechen, hat sie vor allem panische Angst davor, dass ihr Mann irgendwann körperlich nicht mehr in der Lage sein wird, sie weiter zu pflegen und sie daher, also ohne ihn, in ein Pflege- oder Altersheim verlegt und so von ihm getrennt wird. Oft sagt sie zu ihm, er soll sie nicht alleine lassen. Das verspricht er ihr dann auch. Und ihre Angstzustände werden immer schlimmer, bis sie deswegen im September 2014 in einer Klinik behandelt wird.
Dass sich Lisbeth so sehr in diese Angst hineinsteigert, das ist, so heißt es im Urteil zu dem Fall, auch auf die Demenz zurückzuführen.
Richtig. Seit Mitte 2014 ist Lisbeth dann in einer Pflegeeinrichtung in Kurzzeitpflege, damit ihr Mann etwas entlastet wird. Ende 2014 ist sie dort 5-mal die Woche. Ihr Mann ist zuerst dagegen und auch Lisbeth ist sehr widerwillig, was ja mit ihren Angstzuständen und der Angst, verlassen zu werden, zu tun hat.
2 Tage vor der Tat, um die es hier geht, ist Lisbeth mal wieder für Bluttransfusionen im Krankenhaus. Die muss sie ja regelmäßig bekommen. Und Hans ist wie immer mit ihr dort. Doch an diesem Tag ist etwas anders als sonst.
Ja, denn Hans kann plötzlich auf dem linken Auge nur noch sehr schlecht sehen. Eine Augenärztin empfiehlt ihm eine sofortige Operation, da er droht, komplett zu erblinden. Hans will seine Frau nicht alleine lassen und deshalb wird die OP noch ein paar Tage verschoben. Hans G. hat wegen dieser OP panische Angst zu erblinden und sich dann nicht mehr um seine Ehefrau kümmern zu können. Seine Frau muss über Nacht in der Tagespflegeeinrichtung bleiben und auch das macht ihm Angst, da er fürchtet, sie wird diese Nacht nicht gut verkraften.
Das klingt nach einer unglaublich belastenden Situation für die beiden, die ja so sehr aneinander hängen. Das hört sich für mich so an, als wäre Hans völlig zerrissen zwischen dem Wunsch, für seine Frau da zu sein und der Angst, dass seine eigene Gesundheit sich jetzt auch noch verschlechtern könnte, was indirekt natürlich auch irgendwie wieder zusammenhängt.
Oh ja, also Hans ist mit den Nerven auf jeden Fall völlig am Ende. Er hat panische Angst davor, durch die OP ebenfalls zu einem Pflegefall zu werden und sich nicht mehr um seine Frau kümmern zu können. Auch will er nicht, dass sein Sohn dann 2 Pflegefälle zu betreuen hat. Sein Zustand kann, so heißt es im Urteil, als tiefe Verzweiflung beschrieben werden.
Also der hat überhaupt nicht so viel Angst, weil es um seine eigene Gesundheit geht und weil er irgendwie denkt, dass es ihm schlecht gehen könnte, sondern er denkt in diesem Zustand irgendwie nur an die anderen. Also dass er sich nicht mehr um die Frau kümmern könnte und dass sein Sohn damit belastet werden kann. Hat er denn mit irgendjemand drüber geredet, zum Beispiel mit dem Sohn oder mit Ärzten oder Pflegekräften?
Nee, er vertraut seine Ängste niemandem an. Ich glaube, man kann sagen, dass ihm seine Situation nahezu ausweglos erscheint. Und das dürfte dann auch die Erklärung für das sein, was dann passiert.
Bonn, 13. November 2014. Lisbeth wird aus dem Krankenhaus entlassen. Hans bringt sie nach Hause. Dort bemerkt sie die 2 Koffer, die in der Wohnung stehen. Wofür diese seien, fragt sie. Hans antwortet, er müsse doch operiert werden. Lisbeth gerät sofort in Angst und entgegnet, nein, lass mich nicht alleine. In der Nacht schläft Hans fast überhaupt nicht. Seine Ehefrau ruft ihn einige Male, weil sie zur Toilette muss, wofür sie seine Hilfe benötigt. Er denkt immer wieder, ich kann sie nicht alleine lassen. So fasst er in dieser Nacht einen Entschluss. Es gibt für ihn nur noch einen Ausweg. Sie müssen gemeinsam sterben. Gegen 2 Uhr nachts beginnt Hans, die notwendigen Unterlagen für alle Nachlassangelegenheiten herauszusuchen. Er schreibt zudem einen Brief an seinen Sohn. Wir haben euch immer lieb gehabt und werden euch immer lieb haben. Denkt nur gut an uns. Kuss, Vater und Mutter.
Hans G. vertraut sich also niemandem an und sieht für sich den einzigen Ausweg darin, gemeinsam mit seiner Frau zu sterben. Andere Alternativen kommen ihm nicht in den Sinn.
Ja, Hans ist total getrieben von der Angst, seine Frau und seinen Sohn allein zu lassen. Und dann kommt es zu dieser letzten Autofahrt des Ehepaars am 14. November 2014.
Generalanzeiger Bonn, 15. November 2014. Schwer verletzt haben sich gestern Vormittag laut Polizei zwei Senioren bei einem Alleinunfall auf der St. Augustiner Straße in Höhe Bechlinghofen. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen war der 85 Jahre alte Fahrzeugführer, neben dem seine 81 Jahre alte Frau saß, mit seiner Mercedes A-Klasse nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Am Fahrbahnrand prallte der Wagen dann gegen eine Birke. Passiert war der Unfall gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Beul, und zwar zwischen der Bundesgrenzschutzstraße und der Straße am Herrengarten in Fielich-Mühldorf. Wie es genau dazu kommen konnte und ob eventuell ein medizinischer Notfall in der konkreten Situation vorlag, ist noch unklar, teilte der Einsatzleiter der Polizei am Unfallort mit. Bei dem Aufprall hatte sich laut Einsatzleiter vor allem die 81-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden sie und ihr Mann von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Das war der erste Artikel, der am Tag nach dem Unfall im Generalanzeiger, also in unserer Zeitung, erschienen ist. Zu diesem Zeitpunkt geht man nachvollziehbarerweise von einem Unfall aus. In dem Artikel steht nicht, dass Hans G. schon den Ersthelfern noch am Unfallort sagte, dass er sich und seine Frau habe umbringen wollen. Diese Information hat die Polizei zu dem Zeitpunkt nicht oder nicht offiziell an die Presse herausgegeben.
Hans G. ist also weniger schwer verletzt als seine Frau und kann sogar noch kommunizieren. Und er versucht auch nicht zu verstecken, dass der Unfall kein Unfall war.
Genau, Hans kommt dann mit einer Rippenprellung und einer Wirbelfraktur ins Krankenhaus. Bei der Fahrt im Rettungswagen wird er von Polizisten wegen eben dieser Äußerungen zur Bewachung begleitet.
Bewachung, weil sie befürchteten, er könnte sich was antun?
Ja, richtig. Auch den Polizisten sagt er mehrmals, dass er mit seiner Ehefrau zusammen sterben wollte. Er ist emotional sehr aufgewühlt, weint und ist sehr in Sorge um seine Frau, die es weitaus schlimmer getroffen hat als ihn.
Ja, Lisbeth hat ein Hochrasanztrauma, so nennt man Verletzungen, die durch starken Aufprall, durch Brems- und Beschleunigungsvorgänge entstehen, also typischerweise bei einem schweren Verkehrsunfall, aber zum Beispiel auch bei einem Sturz aus großer Höhe. Außerdem werden bei Lisbeth Brüche der Unterschenkel und multiple Blutergüsse, vermutlich ebenfalls durch den Aufprall und die starke Einwirkung auf den Körper, festgestellt. Zudem Brüche des siebten Halswirbelkörpers, mehrerer Dornfortsätze, mehrerer Brustwirbelkörper sowie eines Lendenwirbelkörpers. Es geht hier also ganz klar ausgedrückt um die Wirbelsäule, die extrem stark verletzt wurde. Lisbeth muss reanimiert werden und wird in die Uniklinik in Bonn gebracht, wo sie dann mehrfach operiert wird.
Doch all das reicht nicht, um Lisbeths Leben zu retten. Sie verstirbt an den schweren Verletzungen und Knochenbrüchen, die sie bei dem Unfall erlitten hat, zwei Tage später.
Lisbeths Ehemann Hans wird kurz darauf festgenommen und wenige Zeit später wieder entlassen und in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen, da er Suizidgedanken äußert. Bis zum 19. Januar 2015 ist er in der LVR-Klinik in Bonn und er unternimmt in dieser Zeit mindestens einen Suizidversuch. Der Haftbefehl gegen ihn wird noch im Dezember wieder aufgehoben, da keine Fluchtgefahr vermutet wird.
Ein von der Staatsanwaltschaft eingeschalteter psychiatrischer Gutachter kommt im Vorfeld des Prozesses zu dem Ergebnis, dass der 85-Jährige zur Tatzeit erheblich vermindert schuldfähig war. Denn, so der Sachverständige, Hans G. habe sich in einer schweren affektiven Belastungssituation mit erheblicher Einschränkung des Denkens befunden. Wenn das Gericht dieser Einschätzung folgt, kann die sonst für Mord unumgängliche lebenslange Haft gemildert werden.
Im April 2015 beginnt dann der Prozess gegen Hans G. und zwar wegen heimtückischen Mordes. Warum jetzt dieses Mordmerkmal?
Die Anklage geht davon aus, dass Hans heimtückisch gehandelt hat, weil er die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Frau ausnutzte, um sie zu töten.
Bonn, Landgericht, 14. April 2015. Der schmale Mann mit den weißen Haaren nimmt sichtlich nervös neben seinem Verteidiger im Gerichtssaal Platz. Der Anwalt verliest für seinen Mandanten eine seitenlange Erklärung, in welcher der 85-Jährige versucht, die Beweggründe für sein Handeln am Morgen des 9. November des vergangenen Jahres darzulegen. Er sei in einem Tunnel gewesen, versucht Hans zu erklären, was ihn zu seiner Verzweiflungstat, wie er sie nennt, gebracht hatte. Ich fürchtete, mich nicht mehr um meine geliebte Frau kümmern zu können, sagt der alte Mann. Er sei auf der B56 hin und her gefahren, bis er an dem von ihm ausgeguckten Baum freie Bahn gehabt habe. Er habe extra darauf geachtet, dass er niemand anderen gefährden konnte. Dann trat ich so fest, ich konnte, aufs Gas. Heute stehe er immer wieder am Grab seiner Frau und frage sich, was habe ich gemacht? Genau das wollte ich nicht.
In dem Prozess kommt dann noch heraus, dass Hans G. auf der Autofahrt noch versucht hatte, seine Tochter anzurufen. Sein Anwalt beschreibt das als letzten Hilferuf, der ihn doch noch von der Tat hätte abbringen können. Wegen technischer Probleme mit der Freisprecheinrichtung war es aber nicht mehr zu diesem Telefonat gekommen.
Das finde ich ehrlich gesagt besonders tragisch. Der ruft in seiner Verzweiflung noch die Tochter an und ja, vielleicht hofft er zumindest unterbewusst, dass die ihm noch irgendeine Perspektive gibt und er dadurch doch noch von diesem Vorhaben abkommt. Und dann scheitert das Telefonat an der Freisprecheinrichtung.
Bereits am zweiten Verhandlungstag fordern sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger die Verhängung einer 2-jährigen Bewährungsstrafe wegen Totschlags.
Das ist ja eine schnelle Kehrtwende vom heimtückischen Mord zu einer Bewährung, oder?
Ja, das hat sich allerdings schon vor dem Prozess abgezeichnet. Zum Beispiel zeigt sich die Besonderheit eben schon darin, dass das Schwurgericht den Haftbefehl gegen Hans G. am 16. Dezember nach dessen Anhörung aufgehoben hatte und eben befunden hatte, es besteht keine Fluchtgefahr und er darf zum Sohn nach Hause. Und am ersten Verhandlungstag hat das Gericht dann ja auch schon den Hinweis gegeben, dass auch eine Verurteilung wegen Totschlags in Frage komme. Bemerkenswert finde ich hier auch eine Äußerung des Oberstaatsanwalts. Und zwar sagt der: Dass ich einmal wegen eines vollendeten Tötungsdelikts eine Bewährungsstrafe fordere, hätte ich mir vor der Hauptverhandlung nicht wirklich vorstellen können. Dieser Fall könne jedoch mit den Mitteln des Strafrechts nicht ansatzweise gerecht abgehandelt werden.
Selbst die Familie der beiden, also von Hans und Lisbeth, einschließlich der beiden Schwestern von Lisbeth G., zeigten im Zeugenstand Verständnis für den Angeklagten und seine Tat.
Am Ende des zweiten Verhandlungstages spricht Hans G. dann seine letzten Worte. Er schluchzt: Ich möchte mich noch einmal entschuldigen. Jetzt sind wir beide allein und das wollte ich nicht.
Es ist wirklich extrem traurig. Man kann sich wirklich kaum vorstellen, wie furchtbar das für den gewesen sein muss und wie verzweifelt er war.
Am Tag der Urteilsverkündung im April 2015 ist dann auch klar, dass niemand Hans G. eine böse Absicht unterstellt. Er wird, wie gefordert, zu einer 2-jährigen Bewährungsstrafe wegen Totschlags im minderschweren Fall verurteilt. Und im Urteil steht, dass das Vorliegen eines Mordmerkmals aus tatsächlichen Gründen nicht festgestellt werden konnte. Heimtücke liegt nicht vor, da der Angeklagte nicht in feindlicher Willensrichtung handelte. Der Schwurgerichtsvorsitzende sagt, er hat sich selbst so bestraft, wie es schlimmer gar nicht sein könnte.
Ja, das war ehrlich gesagt auch das, was ich eben gedacht habe, dass er einfach schon so gestraft ist, dass keine Strafe des Gerichtes das noch irgendwie schlimmer machen könnte oder gerechter machen könnte. Es wird auch festgestellt, dass Hans G. an einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung im Sinne der zweiten Alternative des Paragraphen 20 StGB gelitten hat, infolge derer seine Steuerungsfähigkeit auf motivationaler Ebene gemäß Paragraph 21 StGB erheblich eingeschränkt war, also so das Gericht. Wir versuchen das jetzt nochmal ein bisschen einfacher zu erklären.
Eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung liegt vor, wenn das Bewusstsein getrübt oder eingeengt ist, allerdings nicht grundsätzlich krankhaft verändert. Zu tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen zählen etwa Erschöpfungszustände, Übermüdung, Schlaftrunkenheit, Hypnose oder ein Unfallschock. Die tiefgreifende Bewusstseinsstörung ist ein sogenanntes Eingangskriterium, also eine mögliche Bedingung für die Anwendung des Paragraphen 20 Strafgesetzbuch, der die Schuldunfähigkeit regelt. Betroffene nehmen aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes ihre Umwelt nicht mehr richtig wahr und oder können ihre Wahrnehmung nicht mehr richtig einordnen. In der Praxis relevant ist vor allem der Affektsturm, also ein Zustand höchster Erregung, der zu einer Zerstörung des Persönlichkeitsgefüges führt. Quellen: Kujos Strafverteidigung und Schwurgericht.info.
All das wird von einem Sachverständigen, einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie versichert. Dieser bestätigt, dass es Hans G. immer nur um die Bedürfnisse seiner Ehefrau gegangen sei. Hans G. habe sich durch die Pflege seiner demenzkranken Frau in einer seit etwa einem Jahr erheblich angespannten affektiven Situation befunden. Die Kriterien einer akuten Belastungsreaktion seien insgesamt als erfüllt anzusehen. Und eine darüber hinaus bestehende schwerwiegende psychiatrische Erkrankung sei aber auszuschließen.
Im Urteil steht, dass die, Zitat, exekutive Steuerungsfähigkeit von Hans G. weitgehend erhalten gewesen sei. Ja, ganz klar, er hätte das Auto ja sonst nicht gezielt gegen einen Baum fahren können. Betroffen gewesen sei dagegen in erster Linie die motivationale Steuerungsfähigkeit. Und die war wegen der Affektsituation eben erheblich gemindert, so das Gericht. Es habe somit ein starker innerer Drang zur Tatausführung vorgelegen, in der Vorstellung, nur durch diesen gemeinsamen Suizid Ruhe zu finden und eine Lösung des vermeintlich unlösbaren, ihn quälenden inneren Konfliktes herstellen zu können. Also er dachte, ich kann überhaupt nicht anders handeln, als jetzt das Auto gegen den Baum zu setzen und uns beide zu töten.
Was auch noch wichtig ist, das Gericht sagt, es habe sich dabei eher um einen Suizid aus Fürsorge für seine Frau als um einen klassischen Mitnahmesuizid gehandelt. Eine komplett aufgehobene Steuerungsfähigkeit lasse sich ausschließen.
Über diesen sogenannten Mitnahme- oder erweiterten Suizid haben wir ja in Folge 6 zum explodierten Haus in Meckenheim gesprochen. Ich verlinke euch die Folge nochmal in der Folgenbeschreibung. Ich finde es trotz allem ganz, ganz schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt. Denn auch wenn hier ganz klar ist, dass Hans niemals in böser Absicht gehandelt hat und wahrscheinlich auch einfach wirklich dachte, er kann nicht anders handeln, gefragt hat er seine Frau ja auch nicht, ob sie sterben will, oder?
Das stimmt natürlich und das Gericht wirft ihm auch vor, dass er nicht mit seiner Frau über seinen Plan gesprochen und somit ihr Vertrauen eben missbraucht haben soll. Allerdings habe er dies ja gerade deshalb nicht gemacht, damit sie keine Angst bekommt. Also wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
Ich glaube, ausschlaggebend für die Bewertung dieses Falles könnte sein, dass seine beiden Kinder Hans während des gesamten Prozesses unterstützt haben. Also auch Lisbeths Kinder. Die beiden gemeinsamen Kinder haben immer zu ihm gestanden und mit ihnen zusammen hat Hans G. nach der Urteilsverkündung auch das Gericht verlassen. Also die Kinder scheinen definitiv auch verstanden zu haben, warum ihr Vater dachte, so handeln zu müssen.
Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Ja, auch von mir vielen Dank. Wir sind gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.